Ich habe die Predigt heute aus Jesaja 24 in vier Teile aufgeteilt. Erstens sehen wir Gottes souveräne Gnade. Dann sehen wir als zweites, dass Gott Anbetung und Hingabe gebührt, weil er souverän in seiner Gnade wirkt. Dann als drittes sehen wir, dass es ein Problem da ist, und zwar unser Herz ist eine Götzenfabrik. Und als viertes, das sehen wir, dass ein Bund oder wie ein Bund mit Gott möglich ist, was Gott wirkt, wollen wir auf diesen Bund mit Gott schauen. Ich möchte zuerst den Bibeltext lesen, das ist Kapitel 24, nicht ganz, aber von Vers 1 bis Vers 28. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem, und er rief die Ältesten von Israel, die Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels: Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphramstroms und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern, und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Dem Isaak gab ich Jakob und Esau, und dem Esau gab ich das Bergland Seir zum Erbbesitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in ihrer Mitte gehandelt habe. Danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten weg, und ihr kamt an das Meer. Und die Ägypter jagten euren Vätern mit Streitwagen und Reitern bis an das Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn, und er setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gewohnt. Dann brachte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnen. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land in Besitz, und ich vertilgte sie vor euch her. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam rufen, den Sohn Beors, damit er euch verfluchte. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, sondern er musste euch beständig segnen, und ich errettete euch aus seiner Hand. Als ihr aber über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, da kämpften die Bürger von Jericho gegen euch, ebenso die Amoriter, Pherusiter, Kanaaniter, Hethiter, Gigasiter, Heviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte Hornissen vor euch her, die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Dankeschön. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben, ja auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Josua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Da sprach das Volk zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zu dem Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. So tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. So machte Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Satzungen und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb die Worte in das Buch des Gesetzes Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns geredet hat. Er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Also zuerst wollen wir uns Gottes souveräne Gnade anschauen in den Versen 1 bis 13. Hier zur Begebenheit, Josua ist alt geworden, also wirklich alt, und ihm ist bewusst, dass er heimgehen wird. In Josua 23, Vers 14 hat er schon gesagt, und siehe, ich gehe heute den Weg der Welt. Er weiß, für ihn ist jetzt diese Zeit angebrochen, wo er zu seinem Herrn geht. Und er weiß, dass mit dem Tod seiner Person, wenn er stirbt, wenn er heimgeht, wird es auch eine Änderung in der Geschichte Gottes mit seinem Volk geben. Das Volk wird nicht mehr durch einen Mittler vertreten, wie es vorher durch Mose und Josua der Fall war, sondern die Leitung des Volkes wird an Älteste, Richter und Vorsteher Israels übergehen. Als Mose den Bund mit dem Volk, zwischen Gott und dem Volk geschlossen hat am Sinai, hat er diesen Bund, kurz bevor er gestorben ist, auch nochmal erneuert. Also es gab einmal den Bundesschluss. Kurz vor seinem Tod hat Mose diesen Bund des Volkes mit Gott auch nochmal erneuert, finden wir in 5. Mose 29. Das heißt, das Volk wird erinnert und aufgerufen, auch wenn ich nicht mehr da bin, der euch quasi jetzt vor Gott vertritt oder euch zu Gott bringt, dieser Bund soll trotzdem bestehen bleiben, über meinen Tod hinaus. Das gleiche auch bei Josua. Wir wissen, in Josua 8, 30 bis 35 hatten wir schon angeschaut, da war schon mal ein Treffen und eine Bundeserneuerung des Volkes mit Gott, auch in Sichem. Und dort hat Josua ihnen nochmal die Bestimmung des Bundes vorgelesen, Segen und Fluch, und sie hatten dem Bund zugestimmt. Jetzt am Ende seiner Tage, genauso wie bei Mose, erneuerte er diesen Bund, und es soll wieder heißen, es ist nicht an die Person von Josua gebunden, dieser Bund soll auch gehalten werden und erhalten bleiben nach dem Tod von Josua. Josua, er ruft die Ältesten des Volkes nach Sichem in die Gegenwart in die Gegenwart Gottes. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch die Bundeslade mitgezogen sein, also aus Sichem, aus Silo weg nach Sichem. Wir sehen zwei Hinweise. In Vers 1 wird gesagt, sie treten vor Gott, und in Vers 26 wird uns gesagt, dass dieses Heiligtum oder dieses Gedenkstein wird aufgerichtet bei einem Baum in der Nähe des Heiligtums Gottes. Das heißt, Gott repräsentiert in der Bundeslade, also dass Gott gegenwärtig ist, ist auch vor Ort im Sichem. Sichem selber ist aber auch ein Ort mit Symbolcharakter für das Volk. In 1. Mose 12, 6 und 7 lesen wir, und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Also Sichem war der Ort, wo Gott versprochen hat, bestätigt hat, Abraham, ich gebe dir und deinen Nachkommen dieses Land. Jetzt, einige Jahrhunderte später, kommen sie wieder in Sichem zusammen und sie sind Zeugen der Treue und Glaubwürdigkeit Gottes. Gott hat sein Versprechen, seine Verheißung in Erfüllung gebracht, und Gott hat nichts ausgespart. Alles von dem, was er versprochen hat, ist eingetreten. Und das können sie jetzt bezeugen an diesem Ort in Sichem, wo Gott dieses Versprechen an Abraham gegeben hat. Jetzt stehen sie da als Nation, als Volk, und Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Der ganze Text von Vers 1 bis 28 ist unter diesem Aspekt der Erneuerung des Bundes zu betrachten. Das ist das Hauptanliegen Josuas, wieso er das Volk zusammenruft. Eine kurze Definition, was ein Bund überhaupt ist. Ein Puritaner, Patrick Gillespie, hat das gut zusammengefasst, was die Aspekte eines Bundes ausmachen. Wenn ein Bund vorhanden ist, das bedeutet, dass es zwei Parteien gibt, also mindestens zwei Parteien. Als zweites, es gibt eine Vereinbarung zwischen den Parteien. Dann, es bestehen gegenseitige Bedingungen bei diesem Bund. Dann, die Bedingungen sind bindend für beide Parteien. Aber auch die Bedingungen sind zufriedenstellend für beide Parteien. Da ist niemand übers Ohr gehauen worden. Beide haben diesem Bund zugestimmt. Beide sind zufrieden mit den Bedingungen. Und als letztes, der Bund darf nicht widerrufen oder gebrochen werden. Und wenn es getan wird, dann ist das die größte Verletzung und der größte Bruch von Gottes Gesetz, wenn dieser Bund gebrochen, übertreten oder widerrufen wird. Und alle Aspekte von diesem Bund finden wir auch in diesem Text. Die Parteien werden uns vorgestellt. 1 bis 13 ist eine Vorstellung der Parteien dieses Bundes. Da ist einmal dieser souverän wirkende, gnädige Gott. Und da ist das Volk Israel, das von diesem Gott getragen, erhalten wird. Alles begann mit der Erwählung Abrahams mitten aus dem Heidentum und aus dem Götzendienst heraus. Aus ihm lässt Gott eine Nation entstehen. Das lesen wir in Vers 2 bis 4. Danach gerät dieses Volk in Sklaverei. Und Gott befreit sie und bewahrt sie von dem Genozid durch die Ägypter. Danach, in ihrer Wanderung durch die Wüste, ist Gott ihr Schutz, selbst vor diesem boshaften König König Balak und Bileam, die das Volk verfluchen wollen, greift Gott an und er verwandelt diesen Fluch in Segen. Und dann als letzter Beweis seiner Gnade hat er sie trockenen Fußes über den Jordan gehen lassen und hat für sie das Land Kanaan erobert und hat sie zuletzt in ein gemachtes Nest gesetzt. Stellt euch vor, Pez, ihr müsstet das Haus nicht bauen. Das steht schon da. Komplett fertig. Mit Umlage alles. Das Gras ist grün. Alles schön. Und ihr könnt einfach rein und habt ein Zuhause. Herrlich, oder? Oder all die Mühen. Gott hat ihnen alles gegeben und war gnädig zu ihnen. Der Segen ist überreich. Dass es eine Geschichte der souveränen Gnade Gottes ist, wird in diesem Text sehr deutlich. Gott ist derjenige, der aktiv ist. Er ist der Handelnde. Er ist derjenige, der die Initiative ergreift. Er ist derjenige, der den Anfang macht. Er ist derjenige, der durchträgt. Und er ist derjenige, der auch zum Ziel bringt. Und es ist auffällig, wie oft im Text gesagt wird, was Gott getan hat. Ihr könnt das gerne mal für euch selbst durchlesen, wie oft gesagt wird, dass Gott sagt, ich habe getan, ich habe gemacht, ich habe euch gegeben, ich habe euch bewahrt, ich habe getan, ich habe erwählt. Ganz einfach zusammengefasst, was deutlich wird, hätte Gott nicht gehandelt, wären sie niemals in Sichem angekommen, niemals. Vielmehr noch, sie wären keine Nation. Sie ständen nicht in Bundesbeziehung zum ewigen und alleinigen Gott. Sie wären Götzendiener unter vielen anderen Götzendienern, immer noch im Heidentum gefangen. Liebe Geschwister, was ist passiert, dass wir als Ortsgemeinde, Bibelgemeinde Gummersbach, heute hier versammelt sind? Alles begann vor Grundlegung der Welt mit einem Entschluss Gottes, uns zu retten. Dann kam es im Leben von jedem von uns zu einer Begegnung mit Jesus Christus, dass wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, ihm Glauben geschenkt haben. Wir wurden von Gott gerufen, haben mit Glauben reagiert, den Gott in uns gewirkt hat. Und dann ist Gott mit jedem von uns sehr unterschiedliche Wege gegangen und hat uns hierhin geführt, dass wir heute hier als Gemeinde zusammen sein können. Und denkt dran, was er alles getan hat und immer noch wirkt in unserem Leben, dass wir den Ganzen nicht irgendwann müde geworden sind und überdrüssig geworden sind und aufgegeben haben. Und wenn wir jetzt jeden Einzelnen fragen würden, was in deinem Leben geschehen ist, dass du immer noch hier sitzt, dass du hier bist, es wären alles herrliche Geschichten der souveränen Gnade Gottes in unserem Leben. Und wenn wir das alles hören, was Gott getan hat, auch gerade die Israeliten, dann ist die entscheidende Frage, wenn Gott so gut ist, wenn Gott so handelt, wenn Gott so gnädig ist, wie antworte ich darauf? Das ist auch die Frage hier in dem Text und ich möchte noch mal den Vers 14 lesen, Vers 14 und 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gott gebührt Anbetung und Hingabe. Israel wird vor die Wahl gestellt. Zum einen, eine Option ist, Gott zu fürchten. Und Gott aus Aufrichtigkeit, nicht aus Zwang, nicht vordergründlich und inwendig mit ganz anderen Motiven, sondern aufrichtig und in Wahrheit zu dienen. Und das hat die Konsequenz, dass man jeden Götzen aus dem eigenen Leben entfernt. Wer Gott dienen will, muss jeden Götzen aus seinem Leben entfernen. Vers 14 und Vers 22 deuten wohl darauf hin, dass einige Israeliten wahrscheinlich einige Götzen trotzdem noch mitgetragen haben. Vielleicht waren es Erbstücke ihrer Vorfahren noch aus dem Land Ur oder die sie während ihrer Reisen mitgenommen haben von den Amoritern. Aber sie haben diese Götzen mitgeführt. Sie haben sie vielleicht nicht unbedingt aktiv angebetet, aber sie hatten sie dabei. Woran ich denken musste, war, dass heute auch sehr oft gewisse Erbstücke auch vorhanden sind, die weitergegeben werden mit irgendwelchen Heiligenbildern und so weiter. Vielleicht war es in einer ähnlichen Art und Weise auch bei ihnen, dass sie etwas mitgeführt haben, das ihnen von vorherigen Generationen mitgegeben wurde. Also zum einen stand zur Wahl, Gott allein zu verehren und das sollte aufrichtig geschehen, ohne dass man in seinem Herzen noch irgendjemandem Vertrauen oder Hingabe schenkt. Und wenn es ihnen aber nicht gefällt, Gott zu dienen und in seinem Dienst zu stehen, Gott zu gehören und für ihn zu leben, dann sollen sie Gott fallen lassen und Götzen anbeten. Und die Optionen liegen klar vor ihnen. Sie müssen wählen und es gibt keine Neutralität. Entweder Gott dienen in Wahrheit und Aufrichtigkeit oder Gott fallen lassen und Götzen anbeten. Dadurch, dass Josua sie vor die Wahl stellt, sehen wir etwas, was Gott wichtig ist. Und zwar ist es Gottes Wille, dass wir unseren Glauben ernsthaft und bewusst wählen und aus Überzeugung den Glauben leben. Und zum anderen wird deutlich, denke ich mal, wenn wir das vorgestellt bekommen, wenn wir sehen, das ist die Wahl, die ein Mensch hat, entweder den ewigen, alleinigen Gott anzubeten und für ihn zu leben oder für Götzen, dann würde jeder vernünftig denkende Mensch eigentlich sagen müssen, was ist das für eine Wahl? Kann man hier wirklich noch entscheiden und sagen, ich wähle Götzen, ich wähle tote Gegenstände? Es wird deutlich, dass eigentlich diese Wahl eindeutig sein muss, eigentlich absolut vernünftig ist und jede Gerechtigkeit spricht auch dafür, Gott zu wählen. Jeder muss für sich selbst wählen, Gott zu dienen oder Götzen. Es ist keine kollektive Entscheidung. Es kann zwar nachher gemeinschaftlich ausgesprochen werden, aber jeder steht für sich selbst. Jeder für sich selbst muss entscheiden, muss wählen. Interessant ist, im Neuen Testament wird dieser gleiche Gedanke von Jesus Christus auch aufgenommen. Und er sagt, und es ist ihm wichtig, dass wir ihm in Wahrheit nachfolgen. Und er stellt uns vor die gleiche Wahl. In Lukas 14 wird uns gesagt, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Der wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Später in Vers 33 noch, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Josua, er trifft eine Wahl und er stellt sie dem Volk vor. Er bekennt sich zur Gottesherrschaft in seinem Leben und in seinem Haus. Bevor das Volk antworten soll, gibt er ihnen ein Vorbild des Glaubens. Und er wählt das Leben für Gott. Und Josua entscheidet sich hier bewusst und konsequent. Nicht unüberlegt, nicht einfach aus Emotionen heraus, sondern in voller Gewissheit der Vorzüge und der Kosten des Dienstes für den Herrn. Als zweites sehen wir aber auch, dass Josua Verantwortung übernimmt für sein eigenes Haus. Ich weiß nicht, vielleicht hat er vorher mit seiner Familie gesprochen, hat gesagt, ich werde heute mit dem Volk den Bund erneuern und ich werde dem Volk sagen, dass ich mit meinem Haus zu Gott stehen. Stimmt ihr damit ein? Seht ihr das wie ich? Wollt ihr Gott auch dienen? Es kann sein, dass Josua so gesprochen hat. Aber Josua, er kann den Glauben seiner Hausbewohner selbst nicht sicherstellen und kann ihn auch nicht bewirken. Aber was Josua machen kann, und das ist, denke ich, auch das, was er hier sagen will, dass er Gott verspricht, dass er durch sein Vorbild, durch die Atmosphäre, die er in seiner Familie, in seinem Haus schafft, dass er alles dran setzen möchte, dass in seiner Familie die Herrlichkeit Gottes und Erhabenheit Gottes immer wieder deutlich wird, erzählt wird, gepriesen wird. Er wird in seinem Haus Gott verteidigen. Er wird Gott preisen, er wird Gott anbeten, es wird über Gott gesprochen werden und er wird Gott gehorchen und Gott dienen. Und dabei wird er dann vertrauen, dass Gott gnädig ist, wenn er das alles in Furcht vor Gott tut in seiner Familie. Und er ist dabei bereit, mit seinem Haus ganz alleine zu stehen. Das einzige Haus in Israel zu sein, das Gott noch anbetet. Auch wenn alle anderen sagen, ach, hör auf, das ist nicht mehr Mode. Wir haben doch jetzt andere Götter, das ist ein alter Gott. Mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Wenn alle gegen ihn stehen, ist Josua bereit, trotzdem auf Gottes Seite zu stehen, für Gott einzustehen und Gott zu ehren. Und seine Wahl steht fest. Geschwister, lasst uns hier ermutigen lassen von Josua, dass wir wieder neu mit der gleichen Entschlossenheit und Hingabe wie Josua unseren Entschluss für die Nachfolge Jesu Christi bekräftigen. Aber dass wir auch in der gleichen Verantwortung uns selbst sehen und in der gleichen Liebe für unsere Familien, für unsere Häuser, dass wir diese Atmosphäre schaffen wollen, wo Gott geehrt wird, wo Gott über Gott geredet wird, wo Gott verteidigt wird. Die Antwort des Volkes ist sehr gut. Sie erwählen wie Josua auch Gott und sie belobigen Gott Dienst und Gefolgschaft. Kommen zum dritten Punkt. Das Herz ist eine Götzenfabrik. Vers 19 und 20. Josua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Stellt euch vor, was diese Antwort ausgelöst haben muss. Da ist ein Volk, das sagt, wir wollen Gott dienen. Und Josua sagt, ihr könnt Gott nicht dienen. Die entscheidende Frage ist, weshalb können sie Gott nicht dienen? Was ist der Grund, dass sie Gott nicht dienen können? Sie können Gott nicht dienen, weil wohl einige denken, dass sie parallel zum Gottesdienst auch noch Götzen unterhalten können. Sie haben sich Götzen aufbewahrt, eine Ausflucht vielleicht für schlechte Zeiten oder wenn Gott nicht mehr genug ist, ihnen nicht mehr genug liefert, nicht mehr genug gibt, woran sie sich freuen oder meinen, sich nicht genug freuen können. Und Josua ist misstrauisch gegenüber oberflächlichen und unüberlegten Zusagen, die ohne Kenntnis von Konsequenzen oder Kosten getätigt werden. Josua will keine einfache, aus einer Laune heraus, auf so eine Zusage Wert legen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich musste an meinen beruflichen Alltag denken. Ich arbeite ja in einem Zeitarbeitsunternehmen und ich habe immer wieder damit zu tun, auch Verträge mit Leuten zu schließen. Und wenn dann manchmal Leute kommen, man hat den Vertrag vorbereitet, man hat den Leuten auch vorher einiges erklärt, man legt ihnen diesen Vertrag vor und sagt, lies ihn dir bitte durch. Und nachher, wenn irgendwelche Dinge noch offen sind oder du Fragen hast, bitte sprich mich an, ich werde dir das gerne erklären. Und manchmal lege ich diesen Vertrag vor und dieser Vertrag besteht aus zwischen 10 bis 12 Seiten, die fast komplett ausgeschrieben sind. Leute kommen dann nach 2 Minuten zu mir und legen mir den Vertrag vor und alles unterschrieben, dann bin ich auch manchmal sehr, sehr skeptisch. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Menschen später, dass es oft in dem Arbeitsverhältnis zu Problemen kommt, dass sie dann Dinge einfordern, die sie nicht unterschrieben haben, dass sie unzufrieden sind mit Dingen, die sie vorher unterschrieben haben, Forderungen stellen, die so nicht vertraglich abgemacht waren. Und viel lieber sind mir Menschen, die von vornherein Fragen stellen, wenn sie Dinge sehen, die ihnen nicht gefallen, wo man nochmal drüber verhandelt, aber wo man weiß, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da ist jemand bewusst, dass er jetzt einen Vertrag schließt und er sich der Konsequenzen, der Vorzüge und so weiter bewusst. Wahrscheinlich hat Josua hier an frühere, schnelle und leidenschaftliche Versicherungen des Volkes gedacht und die dann doch im Götzendienst geendet haben. Und er weiß, dass es diese Bundeserneuerung eine ernste Verpflichtung ist, die nicht beiläufig oder aus emotionaler Überschwänglichkeit getroffen werden sollte. Wenn dieser Bund gebrochen wird, hat das schlimme Konsequenzen für das Volk. Wer Gott Treue zusagt, aber Gott dann gegen Götzen eintauscht, der provoziert Gott in seinem eigenen Wesen. Gott wird provoziert, wenn Götzen angebetet werden. Und uns wird auch der Grund gesagt, woran das liegt. Und zwar, weil Gott heilig und eifersüchtig ist. Götzendienst an sich ist eine Sünde, aber die Konsequenz des Götzendienstes ist aber auch, dass es zu immer mehr Sünde führen wird. Es bleibt nicht beim Anbeten von einer Sache, sondern dieser Götzendienst wird mich noch tiefer in die Sünde hineinbringen. Und die Sünde wird eine Trennung zwischen dem Sünder und dem Heiligen Gottes bewirken. Was hat es hier mit der Eifersucht Gottes auf sich? Eifersucht hat ja in unserem Sprachgebrauch eine negative Konnotation. Ja, also wenn wir Eifersucht nennen, dann meinen wir das meistens in einer negativen Art und Weise. Eifersucht ist ein Produkt von Beziehungen. Menschliche Eifersucht entsteht aufgrund von Unsicherheit im Herzen von Menschen. Unsicherheit über die eigene Stellung, über die Beziehung. Sie ist oft ein Produkt von Angst oder von Bitterkeit oder Furcht. Und es kommt aus dem Bestreben, aus der Bemühung, oder es ist ein Bemühen, etwas zu besitzen oder zu beherrschen, was mir selbst nicht gehört. Oder es zeigt sich auch im Neid gegenüber Dingen, die andere haben, zum Beispiel Erfolg. Und ich möchte es für mich haben, besitzen und beherrschen, obwohl es mir nicht gehört. Und dabei stellt Eifersucht große Ansprüche, aber hat selbst an diesem Objekt der Liebe, also die Person, die mir nicht diese Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, die ich haben möchte, an diesem Objekt selber eigentlich kein Interesse, sondern es sind eifersüchtige Wünsche. Es sind Wünsche, die sehr egoistisch sind. Damit will ich aber nicht ausschließen, dass es auch bei Menschen eine gewisse Form der Eifersucht geben kann, die gut und richtig ist. Das will ich hier kurz noch sagen. Aber wir dürfen wissen, Gottes Eifersucht entsteht nicht aufgrund einer Unsicherheit in seiner Person. Ja, dass er nicht weiß, wo er steht oder abhängig ist von irgendeiner Liebe oder Aufmerksamkeit jemand anderes. Sie kommt auch nicht aufgrund von Neid zustande, die Eifersucht Gottes. In 2. Mose 34, Vers 14 wird uns über Gott gesagt, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gottes Name ist der Eifersüchtige. Es macht ihn als Person aus. Wenn man fragt, wer ist Gott? Der Eifersüchtige. Wieso ist Gott eifersüchtig? 2. Mose 20, 2 bis 5 war vor dem Bundesschluss am Sinai, was Gott hier in seinem Gesetz sagt. 2. Mose 20, 2 bis 5. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Was Gott hier sagt, ist, dass er Schöpfer, der ewige, alleinige Gott ist. Neben ihm und außer ihm gibt es keinen Gott. Er allein ist die Quelle des Lebens. Dazu ist Gott alleine derjenige, der vollkommen gut ist. Er ist der Einzige, der gerecht und heilig ist. Und er hat den Menschen für sich selbst und zu seiner Ehre geschaffen. Wenn jemand dies aber ablehnt, dass Gott Gott ist, dass Gott allein die Quelle des Lebens, dass Gott allein gut und heilig ist, und jemanden anderen zuschreibt, dass er Gott sei, dass jemand anders die Quelle des Guten, des Lebens und der Erfüllung ist. Und wenn jemand einem anderen, einem Geschöpf, Ehre gibt und Liebe gibt, dann eifert Gott für seine Ehre. Er eifert für etwas, und das muss man verstehen, er eifert für etwas, was ihm zusteht. Wenn Menschen eifersüchtig sind, eifern sie oft für etwas, was ihnen nicht zusteht. Gott eifert für etwas, was ihm als Gott, als Schöpfer, als Quelle des Lebens, als unser Erhalter, als derjenige, der allein gut, heilig und gerecht ist, was sein gutes Recht ist. Gott eifert für sein Recht. Unsere Liebe, unsere Anbetung muss Gott gehören. Unser Leben muss Gott gehören, weil er allein Gott ist. Und er gesteht es nicht zu, wenn andere ihm Ehre rauben. Und uns wird gesagt, dass Götzendienst die größte Provokation für Gott ist. Es fordert ihn wirklich heraus. Im Neuen Testament finden wir es genauso. In 1. Korinther 10 schreibt Paulus 14 und 22, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Johannes erschließt seinen Brief, den ersten Johannesbrief, mit der Aufforderung ab. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus Christus ist Gott und das wahrhaftige Leben. Und im nächsten Vers heißt es, Kinder, hütet euch vor dem Götzendienst. Hütet euch vor den Götzen. Wenn Jesus Christus wahrhaftiger Gott und das ewige Leben ist, dann hüte dich vor Götzen. Calvin hat mal geschrieben und gesagt, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Und eine Fabrik, die nicht nur im Dreischichtbetrieb arbeitet und am Wochenende frei hat, sondern die jeden Tag ständig am Werk ist und nie Pause macht. Nehmen wir dazu die Warnung der Apostel hier, die wir gerade gelesen haben, dann sehen wir, was für eine große Gefahr in uns selbst, in unserem Herzen lauert. Ja, wir als Menschen, auch wir als Kinder Gottes heute, wir sind kreativer geworden in der Gestaltung von Götzen. Wir sind vielleicht nicht mehr so plump, dass es so im ersten Moment total dämlich aussieht und direkt erkennbar ist, dass Leute da in so alten Machenschaften und Gebräuchen gefangen sind. Und ich möchte auch gar keine konkreten Götzen nennen, die wir uns heute machen. Ich denke, jeder von uns hat vor seinen persönlichen Augen, was ihn von der ungeteilten Liebe und Hingabe zu Jesus Christus in seinem Leben ablenkt und abbringt. Ein Beispiel aber, das uns im Neuen Testament genannt wird für modernen Götzendienst, finden wir in Kolosser 3, 5 bis 7. Tötet daher eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wie wird uns ein ganz, ganz moderner Götze genannt, die Habgier. Wenn wir nach dem Grund in unserem Leben suchen, wieso es an Hingabe und Bindung zu Gott fehlt, ist die Antwort dafür immer Götzendienst. Götzendienst beschneidet das Maß unserer Hingabe und Ergebenheit zu Gott. Sam Storms hat, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich habe seine Predigt zu diesem Kapitel gelesen. Er fasst es sehr gut zusammen. In dem Maße, in dem wir unsere Zuneigung etwas anderem als Gott schenken, in der Annahme, dass er für unsere Seelen tun kann, was er, also Gott nicht kann, machen wir uns der Götzenverehrung schuldig. Also wenn wir unsere Zuneigung jemand anderem als Gott schenken, weil wir denken, er kann uns mehr geben und etwas besser geben als Gott, machen wir uns der Götzenverehrung schuldig. Zuletzt in Vers 25 bis 28 sehen wir, wie dieser Bund geschlossen wird. Nachdem das Volk, nachdem Josua ihnen nochmal gesagt hat, wo das Problem in ihnen selbst liegt, versichern sie neu, dass sie Gott dienen wollen. Und deshalb erneuert Josua jetzt den Bund zwischen Gott und dem Volk. Die Vereinbarung, Gott zu dienen, steht. Und jetzt liest Josua ihnen die Bedingungen vorher. Liest Satzungen und Rechte vor und als Zeichen des Bundes wird ein Gedenkstein aufgerichtet. Und er soll ein Zeuge sein der Zusagen Gottes. Er soll Zeuge sein davon, was Gott an ihnen getan hat, was Gott ihnen verspricht, wie Gott für sie sorgen wird. Er ist ein Zeuge der Gnadenerweise Gottes, aber er ist auch ein Zeuge des Dienstversprechen Israels. Der Bund ist erneuert und das Volk wird entlassen. Wofür wird ein Bund überhaupt geschlossen? Was ist Ziel dieses Bundes zwischen Gott und Mensch? John Owen, er hat das sehr gut zusammengeführt oder über den Bund geschrieben. Von seinem eigenen Wesen her ist es eine Vereinbarung, eine Übereinkunft, ein Abkommen mit bestimmten Zielen und Absichten zwischen dem heiligen Schöpfer und seinen armen Geschöpfen. Die Ziele sind nun keine anderen, als dass der Mensch ihm in richtiger Weise dient, von ihm gesegnet und dazu gebracht wird, sich ewig an ihm zu erfreuen. Alles zu seiner Verherrlichung. Gehorsam und Dienst für Gott in Freude vor ihm und unter dem Segen und der Erfüllung und der Liebe Gottes. Gottes Ziel mit dem Bund ist, dass der Mensch in rechter Beziehung zu ihm steht, dass der Mensch selbst Freude an Gott hat. Und in dieser Beziehung will Gott ihn segnen und erfreuen. Und für eine gewisse Zeit hielt dieser Bund, wird etwas später in Vers 31 gesagt, und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, welche Josua überlebten, die auch alle Werke des Herrn kannten, die er an Israel getan hatte. Also für eine gewisse Zeit hielten sie dieses Versprechen ein. Aber wir wissen, dass es nicht dauerhaft gehalten hat. Dass die Menschen ihr Versprechen nicht halten konnten. Und somit bleibt eine Frage und eine entscheidende Frage auch für uns heute. Wenn mein und dein Herz eine Götzenfabrik ist und wenn unsere Versprechungen, Gott zu dienen und treu zu sein, nicht ausreichen, dass wir Gott wirklich treu bleiben und den Bund mit Gott bewahren, was kann wirklich helfen? Wenn du und ich Götzenfabrikanten sind. Und wenn wir unsere Versprechung Gott nicht halten können, was kann helfen? Was ist die Lösung? Was ist die Hilfe angesichts meiner Sünde und Hilflosigkeit? Ich hatte einen Artikel bei Evangelium 21 gelesen, eine sehr gute Veranschaulichung, die ich übernommen habe und mit euch heute durchgehen wollte. In der Geschichte Israels wird angesichts von Götzendienst immer wieder angedeutet, wo Hilfe und das Mittel für die Entfernung des Götzendienstes liegt. Als das Volk Israel damals nach dem Bundesschluss am Sinai diesen Götzen, dieses Kalb angebetet haben, da hat Mose dieses Kalb verbrannt. Er hat die Überreste, die noch da waren, hat er zermalmt zu Pulver. Und in 5. Mose 9, Vers 21 sagt Mose dann später in der Retroperspektive: Doch eure Sünde, das Kalb, das ihr gemacht habt, hattet, nahm ich und verbrannte es mit Feuer und zerschlug es und zermalmte es völlig, bis es zu feinem Staub wurde. Und ich warf seinen Staub in den Bach, der von dem Berg herabfließt. Das heißt, dieser Götze wird zermalmt zu kleinem Pulver und wird in dieses in diesen Bach geworfen. Es ist eine symbolische Handlung, die davon spricht, dass der Götzendienst aus der Mitte des Volkes entfernt wird. Und es ist eine Vorschattung darauf, wie Gott die Sünde seines Volkes entfernt. Und diese Handlung von Mose war später auch eine symbolische Handlung, die auch von den Königen, später den gerechten Königen Israels, weitergeführt wurde. Als erstes Beispiel König Asa. In 1. Könige 15 wird uns gesagt: Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Denn er schaffte die Tempelhure aus dem Land und entfernte alle Götzen, die seine Väter gemacht hatten. Dazu setzte auch seine Mutter Maacha ab, sodass sie nicht mehr Gebieterin war, weil sie ein Götzenbild der Aschera gemacht hatte. Und Asa rottete ihre Götzenbilder aus und verbrannte es am Bach Kidron. Götzen werden verbrannt und in dieses Tal Kidron gebracht. Josia das Gleiche, 2. Könige 23, Vers 6 und 12. Er ließ auch das Aschera-Standbild aus dem Haus des Herrn herausbringen, außerhalb von Jerusalem, ins Tal Kidron. Und er verbrannte es im Tal Kidron und zermalmte es zu Staub und warf seinen Staub auf die Gräber des gewöhnlichen Volkes. Der König brach auch die Altäre auf dem Dach bei dem Obergemach des Ahas ab, welche die Könige von Juda gemacht haben, ebenso die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn gemacht hatte, und er schaffte sie fort und warf ihren Staub ins Tal Kidron. Bei König Hiskia später in 2. Chroniker 29 und 30 lesen wir das Gleiche. So gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das in der Tempelhalle des Herrn gefunden wurde, hinaus in den Vorhof am Haus des Herrn, und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus zum Tal Kidron. Sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die in Jerusalem waren. Auch alle Räucheraltäre beseitigen sie und warfen sie in das Tal Kidron. Diese Götzen wurden zermalmt und dieser Ort nahm sie alle auf. Doch was die Könige nicht machen konnten, sie konnten die Herzen der Menschen nicht verändern. Wir dürfen aber wissen, dass unser König, dieser herrliche, größere König, Jesus Christus, die Götzen aus unseren Herzen dauerhaft entfernt. Er nahm unsere Sünden, er nahm unseren Götzendienst auf sich, und durch den Zorn des Vaters wurde er um unser Willen zerschlagen und er wurde zermalmt am Kreuz von Golgatha. Und er hat unseren Götzendienst in den Tod gebracht. Er hat unserem Götzendienst ein Ende bereitet. Und dann stand er von den Toten wieder auf. Jesus Christus ist unser Tal Kidron. Er ist der Bach Kidron, wo unser Götzendienst zu Ende gebracht wird, aufgelöst wird. In Jesus Christus und in seinem Tod hat unser Götzendienst ein Ende. Und wenn wir uns heute vor Götzendienst hüten wollen und vor Götzendienst fliehen wollen, so gibt es nur eine Zuflucht, und zwar in Jesus Christus, zu unserem König, unserem Stellvertreter, unserem Mittler des neuen, besseren Bundes, zu unserem Bürgen des Bundes. Er tritt für uns ein, er wirkt in uns Glaube, Treue und Ausharren, und er eifert für uns mit eifersüchtiger Liebe. Und wegen ihm, weil wir wissen, was er für uns getan hat, weil wir wissen, dass er unsere Zuflucht ist und dass wir zu ihm kommen können, wollen wir, wie Josua heute auch sagen: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wenn wir fragen, habe ich das Potenzial, habe ich die Möglichkeit, dieses Versprechen zu sagen, So wollen wir antworten mit Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Amen.